Ach, nach so viel schöner Musik traue ich mich gar nicht, meine Frage zu stellen. Was ist das größte Problem der christlichen Kirche, so ganz allgemein, heute? Ja, bitte jetzt, schaut mich nicht so an, als wenn ich sowas wüsste. Ich verstehe da überhaupt nichts von. Aber vor einigen Jahrzehnten, da kann ich mich dran erinnern, da hat es geheißen, die Kirche hat vor allen Dingen ein Problem mit ihrer Sprachfähigkeit. Also die Botschaft ist irgendwie ganz toll, nur Menschen, die heute leben, können sie unmöglich verstehen. Also die Außenstehenden verstehen nur Bahnhof. Und die Insider langweilen sich zu Tode oder sie verschwinden kurz vorher. Ja, habe ich daraus gelernt. Ich war stets bemüht, mich allgemeinverständlich auszudrücken, alles immer schön zu umschreiben und zu erklären, damit möglichst viele mitkommen. Was war das Ergebnis? Ach, sprechen wir andermal von. Heute machen wir das einfach anders. Heute halten wir mal eine totale Insider-Predigt. Es geht hier um Dinge, die stehen auf keinem Flyer und nicht auf dem Werbeplakat für die Kirche oder den christlichen Glauben, sondern richtig nur für intern. Wenn du die Erfahrung nicht kennst, um die es hier geht, dann kommen jetzt lauter böhmische Dörfer. Ist okay. Für heute ist das mal in Ordnung. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Also ich lese so einen Insider-Text aus dem 1. Petrusbrief, den Anfang haben wir ja gerade schon gehört. Kapitel 1 ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt wird, für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durchs Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Über ihn jubelt ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Ja, okay, die lebendige Hoffnung. Hoffnung ist ja an sich mehr als ein Gefühl von Zuversicht. Hoffnung ist auch mehr als eine positive Grundstimmung. Hoffnung ist eine ganz enorme Antriebskraft, ohne die würde unser Leben überhaupt nicht funktionieren. Hoffnung mobilisiert alle unsere Kräfte, werden lebendig. Die Sinne werden wach. Das Denken wird aktiv, wird geschärft. Und körperlich geben wir alles, wenn wir denn Hoffnung haben, wenn es sich für irgendetwas lohnt. Mancher denkt bei Hoffnung eher an sowas Ungewisses. Hoffentlich regnet es nächste Woche beim Ausflug nicht. Hoffen wir das Beste, lieber Leser. Es wird schon irgendwie alles gut gehen. Und dann gibt es da noch diese Ochsenhoffnung. Ein Arbeitstier vollbringt seine Leistung in der Hoffnung, dass es am Ende Futter bekommt. Und manches menschliche Arbeitstier kennt auch nur diese Hoffnung. Immer nur rackern, immer nur anstrengen, es geht schon weiter. Ja, und vielleicht kommt eines schönen Tages irgendjemand vorbei und sagt einem, was das Ganze soll. In der Bibel wird sehr viel von Hoffen, von Harren gesprochen. Und da meint das vor allen Dingen ein total ausgespannt sein auf etwas hin. Ein Hinwenden zu jemandem mit aller Kraft. Alles andere wird Nebensache, neben einer wirklichen Hoffnung. Mit Hoffnung kann aber auch das gemeint sein, worauf man hofft. Also nicht das Hoffen, der Vorgang des Hoffens, sondern die Hoffnung, um die es geht. Und so ist das hier auch in unserem Bibeltext. Lebendige Hoffnung auf ein unvergleichliches Erbe. Ja, und das ist so eine totale Insider-Hoffnung. Um da dran zu kommen, musst du neu geboren werden. Gott muss dir ein neues Leben schenken. Und Petrus schreibt das jetzt für die Gläubigen. Und er sagt, das ist passiert. Gott hat das getan, ist schon da. Und zwar nicht durch irgendetwas, was ihr gemacht habt. Tut mal was, damit ihr eine lebendige Hoffnung bekommt. Strengt euch mal an oder füllt wenigstens ein Antragsformular aus. Gott hat es getan durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Falls du das kennst, worum es hier geht, das ist damals schon passiert. Deine Wiedergeburt war da schon inbegriffen. Warum macht Gott sowas? Petrus sagt, aus lauter Erbarmen. Also ich habe schon viele Menschen sagen hören, ich brauche kein Mitleid. Gott braucht auch kein Mitleid, aber er hat welches für diejenigen, die Mitleid brauchen. Und meistens merkt er das eher als die Betroffenen. Er sagt, ohne ihn ist unser Leben ein totes Dasein. Da muss man echt mal drüber nachdenken. Ohne die Hoffnung auf ihn ist unser Leben ein totes Dasein. Und er findet diesen Zustand bemitleidenswert. Und darum, aus lauter Güte, aus Mitleid, aus Erbarmen, hat er was getan, um das zu ändern, um etwas anderes an diese Stelle zu setzen. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und diese lebendige Hoffnung ist ein Erbe, ein Erbteil, ein Erbbesitz. Was haben die Leute damals damit verbunden? Gott hatte den Israeliten ein Land versprochen, dieses Land Kanaan. Und als sie es erobert haben, da wurde ausgelost. Jede Familie bekam ihr Stück Land, ihre Heimat in diesem versprochenen Land. Und das sollte ihnen gehören für immer, von Generation zu Generation, Erbteil. Und hier geht es jetzt um ein Erbteil, nicht auf dieser Erde, sondern im Himmel. Da heißt es, da ist es, da wird es aufbewahrt. Das ist sicher. Das ist schon da, du kannst es nur nicht sehen. Es ist verhüllt. Aber du weißt, dass es da ist. Es ist für dich bestimmt. Es ist schon dein. Da gehörst du hin. Da ist dein Platz. Und natürlich kann man das nicht beschreiben. Lauter Unwörter. Unvergänglich. Es geht nicht vorbei. Auch das Schönste und Beste in dieser Welt geht vorbei. Es ist unbefleckt, da ist kein Makel dran, kein Haken, kein Pferdefuß, im wahrsten Wortsinn. Da ist nichts, was irgendwie einen negativen Beigeschmack haben könnte. Da ist kein Bedauern, da ist kein Schmerz, da ist keine Einschränkung. In dieser Welt tragen alle Rosen ihre Stacheln. Aber das da ist wirklich makellos. Hast du das gewusst? Ist dir klar, dass das deins ist? Es ist unverwelklich. Es geht nicht kaputt. Es erübrigt sich nicht. Ich kram ja immer noch in alten Kisten mit lauter Zeug drin rum. Und es ist schon erstaunlich, dass es mal Sachen gab, die waren irgendwie mal wichtig. Und irgendwann waren sie wenigstens noch so wichtig, dass man sie immer noch nicht weggeschmissen hat. Aber selbst das verblasst. Es geht alles vorbei. Aber das hier, dieses Erbe eben nicht. Und zwar als einziges. Dein Teil, ein unvergleichliches Erbe. Dafür bist du neu geboren worden und erlebst Bewahrung und Bewährung. Und das, ja, wenn man es gut kennt, hat man es schon oft genug gelesen und ja, merkt vielleicht gar nicht mehr, was da steht. Gott mit seiner ganzen Kraft, mit der vollen Power, setzt sich dafür ein, dass du bewahrt bleibst. Dass das nicht verloren geht, dass dir das keiner nimmt. Dass dein Leben, deine Seele, deine Existenz gerettet wird, hineingerettet in diese neue Welt. Er bewahrt dich. Du erlebst in dieser Welt Versuchungen, Anfechtungen, Belastungen aller Art. Und jeder von uns könnte da sein Liedchen von singen, von Enttäuschungen, von Verletzungen, von Verlusten, manchmal von Bedrängnis durch andere Menschen, manchmal durch das eigene Versagen, Scheitern. vor den Scherben, die man selber angerichtet hat, zu stehen, macht auch keine Freude. Da ist so vieles, das ist wirklich nicht schön. Traurig. Wenn es sein muss. Und dieses Muss ist der Hammer. Wenn es nötig ist, stand in dieser Übersetzung. Ja, wer bestimmt denn darüber, was nötig ist? Gott selber. Es passiert nichts einfach so. Gott hat alles in der Hand. Er entscheidet, was für dich sein muss. Und er hilft dir dadurch. Auf jeden Fall. Was immer es ist. Und selbst das, was du nun wirklich nicht gebrauchen kannst, was dir deine Feinde nicht mal gönnen, was du manchmal meinst, kann ich gar nicht ertragen, selbst das muss dir noch einen Dienst erweisen. Die Echtheit deines Glaubens wird geprüft und wird bewährt. Gold war schon immer so, wird im Feuer bewährt. Je besser geschmolzen, je öfter gereinigt, desto wertvoller ist es. Und alle finden das ganz normal. So geht das halt. Der Glaube muss auch durch die Feuerprobe. Und es ist die Feuerprobe des Leides. Alles, was wir in dieser Welt an Unangenehmen mitmachen, ist eine Frage an unseren Glauben. Kannst du immer noch glauben, dass Gott für dich ist? Dass er dich liebt? Dass auch hinter all dem Schweren und Unbegreiflichen immer seine Güte steht? Gold ist wertvoll. Das war auch schon immer so. Und aktuell habe ich irgendwo aufgeschnappt, wäre der Goldpreis ziemlich weit oben, Tendenz steigend. Aber Gold gehört zu dieser Welt. Diese Welt vergeht. Auch ihr Gold vergeht. Das muss man auch erstmal bringen. Da muss man schon Apostel sein. Ne? Vergängliches Gold. So nennt er das. Der Glaube, echter Glaube, Glaube, der sich bewährt hat, ist unendlich viel wertvoller. Und natürlich muss dieser Glaube auch geprüft werden. Vor einigen Wochen sagte jemand, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich gläubig bin, denn ich stand noch in keiner Bewährungsprobe. Ich glaube, das ist so ungefähr das Gescheiteste, was ich im Laufe des letzten Jahres gehört habe. Mein Glaube braucht die Bewährungsprobe. Gott wird mich bewahren und der Glaube wird bewährt, auf welche Weise auch immer. Es gehört unbedingt dazu. Entschuldigung. Bei all dem gibt es eine unsagbare Freude. Darüber kann man überhaupt nicht sprechen. Die kann man nur kennen und erleben. Und wenn es gut geht, auch mal mit jemandem teilen. Es gibt eine Freude, dafür gibt es einfach keine Worte. Und das ist in mehreren Stufen. Petrus spricht davon, wie das mal sein wird, wenn die Hülle weggenommen wird, wenn erkannt wird, worum es geht, wenn Jesus sichtbar wird, als der wahre Sohn Gottes, in Macht, in Herrlichkeit, als der, der er wirklich ist. Und in dem Moment wird er natürlich geehrt, ne? Aber auch diejenigen, die zu ihm gehören, werden geehrt. Ihm geglaubt zu haben, ihn geliebt, ihm gedient, für ihn gelitten zu haben, das wird die größte Ehre sein, die es je für ein menschliches Wesen geben kann. Und das wird da stattfinden. Und dass man sich dann freut, ja, das kann man sich ja vorstellen. Es ist gar nicht auszudenken, wenn das für uns sichtbar wird, wie das ist. Aber das ist nicht alles. Die Freude ist auch schon jetzt. Das hat mich eigentlich als erstes an diesem Text immer ein bisschen angesprochen. Petrus spricht mit den Gläubigen und für die Mehrheit gilt: Ihr habt ihn nicht gesehen, aber ihr liebt ihn trotzdem. Es geht. Das gibt's. Das ist so. Obwohl du ihn nicht siehst, kannst du ihn wirklich lieb haben. Obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, vertraut ihr ihm heute. Heute geht ihr seinen Weg. Ihr habt euch ihm anvertraut mit eurem ganzen Leben. Und das bedeutet Freude. Ich habe mal ein altes Buch mitgebracht von einem Professor. Und der hat die Sachen so gut erklärt, dass sogar ich die verstehe. Die Liebe macht froh. Und Jesus lieb haben dürfen, macht ganz froh. Die Liebe zu Jesus ist aber deshalb in uns, weil wir an ihn glauben, seiner Sendung gewiss sind und auf sein Werk unser Leben gründen. Damit sind wir weg von uns und zu ihm hingewandt. Nun sieht unser Auge nicht auf uns, sondern auf ihn. Und unser Leben dient nicht mehr uns, sondern ihm. Das schafft die Freude, die über allem steht, was uns selber widerfährt. Wer sich selbst lieb hat, muss sein Glück in dem finden, was ihm begegnet, und wird, wenn eine Not trifft, unglücklich. Wer aber Jesus lieb hat, der begehrt, dass Jesu Wille geschehe und Jesu Werk wachse und Jesu Herrlichkeit sich offenbare. Soweit Professor Adolf Schlatter seiner Zeit. Muss man nicht erklären, oder? Lieben können ist Freude und Jesus lieben können die allergrößte Freude. Ja, ich veranstalte hier eine Apokalypse. Ich enthülle, was hier die ganze Zeit steht. Zu Hause darf ich das nicht benutzen. Aber hier, das ist ein echtes Erbstück. Das soll so ein bisschen darauf hinweisen. Vor 15 Jahren ungefähr ist eine alte Dame gestorben. Und da hat sie das weiter vererbt, aber nicht so zielstrebig. Jedenfalls gab es eine andere alte Dame, die fand das nett Und als die dann letztes Jahr gestorben ist, ist das Teil zu mir gekommen. Bis ich eine alte Dame werde, dauert noch. Ja, es ist die ganze Zeit da gewesen, nur nicht zu sehen. Und wenn es enthüllt wird, dann gibt es echt das große Erwachen. Und ich hoffe, dass der Blick auf diese Aspekte, diese lebendige Hoffnung bei uns neu aufweckt, dass wir die vor Augen haben und dass für uns alles, was es sonst gibt an Schönem und an Schwerem, dagegen klein wird. Alles in dieser Welt ist auf Zeit, selbst so ein Prachtstück hier. Es ist kurz im Vergleich zu der Ewigkeit, die auf uns wartet, die bereit ist, nur noch ausgepackt werden muss. Soweit, so gut. Darf ich euch einladen, zum Gebet aufzustehen? Herr Jesus, wir danken dir, dass wir vor dir sind, dass wir einstimmen dürfen in das Lob des Vaters durch deinen Namen. Ja, lieber himmlischer Vater, wir preisen dich, dass es geschehen ist und immer wieder geschieht, dass Menschen neu geboren werden durch dich, weil du echtes Erbarmen mit uns hast. Und wir preisen dich für das wunderbare Erbe, das für uns da ist. Und wir danken dir, dass du uns bewahren wirst. Und dass wir alles, was wir erleben, auch als Bewährung unseres Glaubens erfahren dürfen. Danke für die Freude, die du hast für uns. Für die Freude, die es bedeutet, dich zu lieben. So bitten wir dich, dass sie mehr Raum greift in uns. Dass du uns erfüllst mit deinem Geist. Und dass wir in Wahrheit durchstehen, was vor uns liegt. Immer mit Blick auf dich und erfüllt von deiner Hoffnung.